Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Und meiner Person Philipp Stein. Volker, es ist vollbracht. Wir sind dreistellig. Was wir mit unserem Alter zusammen noch nicht geschafft haben, das haben wir jetzt mit unserem Podcast von Rechtsgelesen geschafft. Wir zeichnen heute Episode 100 auf. Ja, Trommelwirbel, Gratulation an uns selbst. Und wir haben ja im Vorfeld dieser 100. Jubiläumsepisode, wenn man so will, kurz diskutiert, ob wir was Besonderes machen. Man kennt es ja von diversen Sendungen, Shows, Serien, Filmen, was auch immer. Wenn irgendein Jubiläum erreicht ist, dann muss was Besonderes her. Und ohne jetzt euch, liebe Zuhörer, diese Episode schon von vornherein malig machen zu wollen, wir haben uns nichts Besonderes überlegt. Wir haben gedacht, es passt irgendwie nicht so recht zum Charakter der Sendung, jetzt einen riesen Aufstand, um diese Episode zu machen. Live-Sendung, 5 Gäste, was auch immer. Oder ja, ganz beliebt diese Rückschau-Geschichten, wo man dann Ewigkeiten rumdoktert und sich überlegt, was haben wir eigentlich bisher so aufgenommen. Das heißt, wir machen heute mehr oder minder Dienst nach Vorschrift, nämlich mit einem Thema, mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was auch irgendwie so ein bisschen trotzdem zur Zahl 100 passt, so ein bisschen zur epischen Stimmung dieser 100. Episode. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, Volker. Wir sprechen heute vorrangig über ein Comic, eine Graphic Novel, die heißt da Der Ring des Nibelungen. Und rund um diese Graphic Novel, die ich ja schon in den sozialen Medien mit dem Jung Europa Account mehrfach angepriesen und gelobt habe, wollen wir natürlich auch so ein bisschen über die ganzen Themen drumherum sprechen. Also ja, das Nibelungenlied, das Thema Märchen und Sagen, das Thema Nibelungentreue, Deutschtum, was auch immer, wo es uns hintreibt.
Ja, mal sehen.
Mal sehen, ja. Und vielleicht vorweg, also um irgendwie den Einstieg in die Sendung zu schaffen, es ist ja so ein bisschen schwierig. Also wir haben auf der einen Seite das Nibelungenlied beziehungsweise die Nibelungensage, die ist für manche Rechte sehr, sehr wichtig. Die berufen sich da drauf. Es gibt andere, die wissen damit gar nichts anzufangen. Ich glaube, das lässt sich äquivalent auch auf den deutschen Bundesbürger übertragen. Manch einer hat noch nie von Siegfried und Hagen gehört. Andere sind, ohne besonders politisch zu sein, große Opernfreunde und sind da sehr bewandert, möglicherweise, wenn man jetzt mal noch von Richard Wagner sprechen will und so weiter und so fort. Deswegen will ich dir mal gleich die Knallerfrage zu Beginn um die Ohren hauen, Volker. Das Nibelungenlied, deutscher Nationalmythos, deutscher Nationalepos, Nibelungen und die Deutschen, was hat das miteinander zu tun? Hat das was miteinander zu tun?
Also du hast es ja schon gesagt, dass das sozusagen durch alle Zeiten immer rezipiert worden ist. Also bei Linken und Liberalen ganz beliebt ist natürlich Hermann Göring mit seinem Nibelungentreue und Stalingrad Ding, aber auch vor dem und während des Ersten Weltkrieges wurde zum Beispiel die Freundschaft und das Bündnis zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich als Nibelungentreue dargestellt. In anderen Zeiten kannte ja auch jeder Deutsche das Nibelungenlied und die Wagner-Oper und die zugrunde liegenden Mythen fraglos besser als wir heute. Mhm. Ich finde, an dem Sagenkomplex, es ist ja nicht nur das Nibelungenlied und nicht nur der Ring des Nibelungen, sondern es ist ein Sagenkomplex, der viel, viel weiter geht. Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass der mehrere Dimensionen durchmisst. Du hast nämlich zum Beispiel diese räumliche Dimension, also spielt ja in Deutschland, in Xanten, in Worms, aber natürlich auch in Island, was schon zur Zeit der Entstehung in diesen Kosmos mit reingehört hat. Im Donauraum spielt es eben der zweite Teil des Nibelungenlieds vorrangig. Du findest aber auch die Zeugnisse dieser Sagen findest du auf schwedischen Runenstein genauso wie in spanischen Kirchen. Und das wäre die eine Dimension. Du hast so eine zeitliche Dimension, weil das Nibelungenlied zum Beispiel ja Aussagen aus einem Sagenschatz schöpft, der wahrscheinlich schon vor der Völkerwanderungszeit existiert hat, der aber auch historische Ereignisse zur Völkerwanderungszeit mit einbaut, der aber maßgeblich dann im Mittelalter umgebaut und angepasst worden ist. Das heißt, du hast da eben so ein mittelalterliches Element drinnen, das sehr, sehr interessant ist. Und du hast eben dadurch, damit zusammenhängt, auch eine, so eine kulturelle Dimension, die auch zur, sag ich mal, zur Werdung des Deutschen mit dazugetragen hat, nämlich, wie es gesagt haben, du hast eben diese Völkerwanderungszeit, die sehr, sehr wichtig ist, denke ich, auf die Psyche eines Volkes. Du hast diese Vorstellungswelt der Germanen von Treue und Gerechtigkeit, die damit reinspielt. Du hast aber eben auch diese höfisch-mittelalterlichen Elemente und Vorstellungen, die dann eben später mit dazugekommen sind. Nicht zuletzt auch diese Begrifflichkeiten von, ja, Tragik und der Nibelungentreue, die ich eben schon erwähnt habe, die dieses deutsche Wesen auch in der Neuzeit geprägt haben, wo das alles so kulminiert hat. Auch deswegen habe ich das am Anfang gesagt, mit dieser Nibelungentreue, mit diesem deutsch-österreichischen Bündnis wurde es dann eben vor über 100 Jahren mal schon gerne verwendet worden ist, dieser Begriff. Eben auch durch diese besondere Lage von Deutschland in Mitteleuropa, von Feinden umringt, dass man sich eben auf solche Mythen und Sagen eben besonnen hat, um daraus, ja, Kraft zu schöpfen.
Ja, ist ein interessanter Fall, denn manch einer würde vielleicht behaupten, dass es sich bei diesem ganzen Sagenkomplex, so hast du es in etwa bezeichnet, naja, nicht wirklich um europäisches Phänomen handelt, aber um ein nordisches. Ich meine, die Figur des Sigurd, ja, darüber brauchen wir nicht lange sprechen, dass die mit Siegfried mindestens mal verwandt ist. Und du hast Island schon erwähnt, also es hat ja, also das Nibelungenlied hat ja sozusagen seine Ursprünge auch generell im nordischen Raum, wenn man so will.
Ja. Naja, die nordischen Sagen spielen ja auch alle in Deutschland. Also dass das in Xanten und sowas ist, das ist schon ganz klar. Es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also
ja.
Wenn man jetzt ein Podcast wäre, der mehr edgy ist, könnte man sagen, dass wir ja alle Germanen sind, von Norwegen bis Island, ja, bis nach Oberitalien, der Heimat von Dietrich von Bern.
Naja, es gab ja auch durchaus gerade in den 30ern entsprechende Bewegungen, die, genau, das sozusagen propagiert haben, ne? Also zu sagen, man braucht so ein pangermanisches Reich gewissermaßen. Ob man sich da jetzt ganz explizit auf diese Sagen berufen hat, darüber können wir jetzt an dieser Stelle nur spekulieren oder, ja, können nur darüber spekulieren. Aber man merkt schon, das hat alles irgendwie so einen gemeinsamen Hintergrund.
Ja, es spannt ja im Prinzip die ganze Geschichte der Deutschen, der Germanen und was eben dazu gehört, zweifelsohne eben des christlichen Mittelalters mit ein. Und das ist ja das Interessante, so diese Entstehungsgeschichte des Nibelungenlieds.
Ja.
Und was Richard Wagner dann letztendlich draus gemacht hat, hat ja diesen Sagenschatz sich nochmal daraus bedient, also auch aus diesen nordischen Sagen, aber eben auch aus dem Nibelungenlied. Und das nochmal in sein damaliges Jetzt gerückt. Und das ist ja das Interessante. Also da gibt es ja auch sehr, sehr viele Abhandlungen darüber. Es ist ja jetzt nicht kein Geheimtipp oder so.
Ja.
Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Kapitalismuskritik, Thema Deutsche Revolution 1848. Das sind die Themen, die ja Richard Wagner umgetrieben hatte und nicht einfach nur eine germanische Geschichte nochmal neu zu erzählen.
Ja, nicht, also und dennoch darauf zielt ja auch so ein bisschen meine Frage eingangs. Das Nibelungenlied, da kann man jetzt sagen, das gehört sozusagen zur deutschen Allgemeinbildung. Tut es natürlich nicht mehr, aber es sollte sozusagen zur Allgemeinbildung eines jeden Bundesbürgers irgendwie gehören. Wir werden vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir über das Thema des Kinderbuches sprechen, über das wir heute auch nochmal kurz was sagen wollen. Aber oft wird ja auch so ein bisschen gesagt, dass das irgendwie, ich glaube, du hast es schon anklingen lassen, dass das Nibelungenlied so ein bisschen, ja, ist ein veralteter Begriff, aber diese Volksseele oder die Seele der Deutschen in irgendeiner Weise gut darstellt.
Ja.
Es gibt ja auch immer so diesen, ja, diesen Spruch, so die Deutschen können im Grunde genommen von niemandem zerstört werden oder vernichtet werden, sie zerstören sich am ehesten selbst. Also Bruderkampf, Kampf der Stämme, innere Zerrissenheit, die Tragik auch der deutschen Seele, des deutschen Charakters. All das wird ja durchaus auch in die Geschichte von Hagen und Siegfried immer wieder reinprojiziert.
Ja.
Also worauf ich hinaus will, das Nibelungenlied ist eben nicht nur irgendein Märchen, irgendeine Sage, sondern ich glaube, man darf schon durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass der Begriff dieses Nationalepos schon irgendwo seine Berechtigung hat. Denn das wird ja durchaus heute auch gerne bestritten, ne? Also wir haben da verschiedene Beispiele aus der Literatur oder aus der Politik, wo der Charakter des Nibelungenliedes als einer der Ursprünge der deutschen Sprache, der deutschen Zusammengehörigkeit halt sozusagen schlecht geredet wird.
Ja, wir hatten ja, ich hatte dir den Freilich-Artikel geschickt, wo das eben in zwei Beispielen angeklungen ist. Einmal von der Landesregierung in Mainz, also Rheinland-Pfalz, die das eben verneint hatte auf Nachfrage der AfD, dass das Nibelungenlied irgendwie wichtig sei. Und das andere war ein Interview mit der ist von Focus oder von der Welt, ne? So einen Journalisten. Also
alles das Gleiche.
Komplett verrückt, jedenfalls. Ja, aber einerseits ist es natürlich, wie du gesagt hast, schon diese Geschichte und diese Tragik um Siegfried und ja auch diese Zwiespältigkeit des Charakters Hagen. Aber andererseits natürlich auch diese Metageschichte, weil diese germanische Vorstellung, die in dem Nibelungenlied enthalten ist, die passt nicht zusammen mit dem höfisch-mittelalterlichen Bild. Und das ist widersprüchlich, aber das ist ja auch gerade das Grandiose an solchen Sachen. Die sind ja widersprüchlich und die Deutschen sind ja auch ein widersprüchliches Volk. Und es ist eben nicht so eindimensional. Und das ist das absolut Großartige an den Deutschen, möchte ich hier mal an der Stelle sagen, aber natürlich auch an dem Nibelungenlied.
Ja, es ist kein amerikanischer neuer Actionfilm, das sicherlich nicht.
Ja.
Und ich glaube, Volker, auch wenn an unserem Podcast hier kein Zeitstempel dran steht, wie immer, das Nibelungenlied hier nachzuzeichnen und zu durchmessen, also seinen Inhalt, das geht ein Stückchen zu weit. Ich denke auch, damit sollte jeder Zuhörer gewissermaßen vertraut sein, zumindest in den Grundzügen, will ich mal sagen. Und jetzt vielleicht mal zum Comic, beziehungsweise überhaupt zu dem Grund, warum wir darüber sprechen. Also ganz vorweg sozusagen diese Graphic Novel Der Ring des Nibelungen von Philip Craig Russell, das ist der Zeichner, und von Patrick Mason, der hat den Text geschrieben, wenn man so will. Also der hat praktisch Der Ring des Nibelungen von Wagner in eine Comicsprache gebracht oder für die Sprechblasen adaptiert. Ja?
Fun Fact, ich hatte ja die weiß nicht, sag mal Libretti, also die Mehrzahl von Libretto vom Ring des Nibelungen von Wagner zu Hause. Ich habe das an ein paar Beispielen danach vollzogen. Die sind nicht so weit weg vom Original. Also da kann man jetzt auch vielleicht den Leuten vielleicht mal die Angst nehmen. Es ist jetzt hier nicht neumodische Lucky Luke-Sprache, die hier. Lucky Luke ist, glaube ich, auch aus den 70ern. Also.
Ey, Siegfried, gib mal den Ring rüber, ja.
Ja. Sondern es ist kein Originaltext, der abgedruckt ist. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche wieder rückübersetzt wurde. Weiß ich nicht, ob es vielleicht dem geschuldet sein könnte. Aber es ist sehr, sehr nah an Wagner selber dran.
Türkisch für Anfänger, sagt man da, glaube ich, zu. Ne? Nee, also. Warum sprechen wir über eine Graphic Novel, über einen Comic? Ich bin ja im Gegensatz zu dir, ich glaube, du kannst da mit dem Medium Comic relativ viel anfangen. Wir hatten ja nicht nur eine Podcast-Episode mit dem Kollegen Michael Schäfer von Hydra Comics dazu.
Den wir heute nicht betrunken anschreien können.
Das stimmt.
Was sehr schade ist.
Wir können uns nur betrunken gegenseitig anschreien, aber wir schauen mal. Nee, also der Comic, das Comic, wie auch immer, hat mich begeistert. Schicke ich mal vorweg, hat mich sogar extrem begeistert. So begeistert, dass ich es unverzüglich geordert habe in großen Mengen, um es über den Verlag zu verkaufen. Der ein oder andere weiß ja vielleicht, das darf man nochmal erwähnen, wir sind ja kein Wiederverkäufer bei Jung Europa, wie es Antaios ist. Antaios liefert jedes Buch, das ist ja der Spruch. Ja. Man kann dort also mit der ISBN-Nummer wie bei einer Buchhandlung im Grunde genommen alles bestellen. Das bieten wir nicht an. Wir haben das mal Jung Europa Bibliothek getauft, so ein bisschen, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Wir bieten also ausschließlich Bücher an, von denen wir überzeugt sind. Von den einen natürlich extrem, von den anderen sagt man sich, ist lesenswert, aber nicht unsere Philosophie. Aber alles, was ihr bei uns im Online-Shop kaufen könnt, da stehen wir so mehr oder minder dahinter. Ja, ich würde mich jetzt nicht für alles verbürgen, aber alles, was da drin ist, haben wir gelesen, haben wir geprüft, haben wir bewusst auf diese Liste gesetzt. Und Der Ring des Nibelungen von Russell und von Mason ist da ganz vorne dabei, obwohl ich, wie gesagt, kein großer Comic-Freund bin. Ich erwähne es immer mal wieder gerne. Wir kommen noch darauf, warum. Und du hast es schon gesagt, es gibt, um das vielleicht nochmal einzuführen, damit es für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, keine Verwechslung gibt, Volker, es gibt das Nibelungenlied.
Ja.
Oder es gibt nicht nur das Nibelungenlied, aber wir wollen das mal verallgemeinern. Und es gibt den Ring des Nibelungen. Das ist ein Opernzyklus von Richard Wagner.
Ja.
Und ohne dich jetzt auf die Probe stellen zu wollen, kannst du mal ganz grob sagen, also es gibt da große Unterschiede.
Naja, also ich hatte ja schon am Anfang kurz gesagt, es gibt so einen Sagenkomplex. Und dieser Sagenkomplex, der uns hauptsächlich aus dem nordischen Raum überliefert ist, aus dem speist sich auch das Nibelungenlied. Also das ist hauptsächlich die Geschichte von Siegfried, im Nordischen eben Sigurd, der den Drachen erschlägt und im Blut badet und dadurch unverwundbar wird und deswegen der geilste Ficker im ganzen europäischen Raum ist. Das wird ja zum Beispiel im Nibelungenlied nur in so einer Rückblende sozusagen erwähnt. Aber in diesen nordischen Sagen ist zum Beispiel auch die Geschichte von Brünnhilde überliefert, die Walküre, die auf einem Berg umgeben von Flammen schläft, von Wotan sozusagen
verbannt.
Und dann von Siegfried geweckt wird. Mhm. Und diese Geschichte, die ist lustigerweise im Nibelungenlied auch nicht enthalten, aber es wird sozusagen erwartet, dass du es weißt, weil Brünnhilde so ein bisschen verwirrt wirkt, dass als Siegfried und Gunther bei ihr in Island aufschlagen, warum nicht der Siegfried um ihre Hand einhält, sie kennen sich ja von früher, macht er aber gar nicht und tut so, als würde er nicht kennen. Ganz krude. Und
Tinder für Fortgeschrittene.
Genau, also es gibt also diesen Sagenfundus, der viel, viel komplexer ist, wo es tausend andere Geschichten gibt, die auch in unterschiedlicher Art und Weise immer erzählt wurden, die im 13. Jahrhundert mal, glaube ich, 13., 14. Jahrhundert so zusammengefasst wurden, auch von christlichen Autoren. Und die hat natürlich Richard Wagner auch gekannt.
So, ja,
so. Aber er hat natürlich auch das Nibelungen. Erzähl ich jetzt Quatsch, hat das Nibelungenlied gekannt oder nicht? Ich weiß es nicht.
Richard Wagner.
Ja, ob es zu dieser Zeit schon die Handschriften in der Form, aber müssten ja, die müssten
sie. Ja,
ich glaube, die Handschriften, die bekanntesten sind ja A, B und C, sind Ende des 18. Jahrhunderts gefunden worden erst. Also die waren versteckt und es waren in irgendwelchen Bibliotheken sind die verschütt gegangen und im Bodenseeraum und erst im 19. Jahrhundert aufbereitet worden. Das heißt, die waren auch relativ frisch, als Wagner die entdeckt hat. Aber er kannte sie, ja, das ist richtig.
Und und wir haben es also beim Ring des Nibelungen nicht sozusagen mit einer detailgetreuen Adaption zu tun vom Nibelungenlied. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Also das ist eine Sache, die man vielleicht vorausschicken darf.
Wie gesagt, ja, das ist.
Es wird eine andere Geschichte erzählt. Das ist
genau diese Sache mit dem Drachen und der Tarnkappe und so, die
spielt. Im Lindwurm.
Die spielt eine gewisse Rolle im Ring des Nibelungen, aber es geht ja viel weiter. Es fängt ja im Prinzip mit der Weltenesche an.
Genau.
Das ist ja alles, was in der Nibelungenlied keine Erwähnung findet. Wotan tritt ja auch nicht auf. Und das ist sozusagen aber der Anfang vom Ring des Nibelungen.
Das mit der Tarnkappe ist übrigens nicht die einzige Parallele zum Herrn der Ringe. Vielleicht werden wir das auch noch mal später erwähnen können. Auch dort gibt es ja einen Tarnumhang.
Ja.
Ne? Ganz interessant.
Es gibt ja auch einen Ring der Macht.
Es gibt auch einen Ring der Macht und es gibt auch ein anderes Wesen, was sehr ähnlich ist. Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Ich will mal so ein paar Fakten irgendwie noch droppen, wie man neudeutsch sagt. Also ich muss ja immer den Verlegerpart hier spielen. Das ist ja auch eine wichtige Sache bei so einem Buch, was übrigens 49,99 kostet, also ist nicht ganz preisgünstig.
Ja.
Aber da lohnt sich jeder Cent, denn das ist wirklich verlegerisch extrem gut gemacht. Aber vielleicht erstmal vorweg, du hast es schon gesagt, das ist eine Übersetzung. Mason und Russell, wie man an den Namen hören kann, sind keine Deutschen. Und 2000 und 2001 ist dieses Buch schon mal mehr oder minder erschienen in 14 Teilen. Also nicht in diesem Format, wie wir es hier haben. Dark Horse Comics hat das 2014 in einer englischen Version identisch zu dieser hier dann rausgebracht. Also das Cover ist das gleiche, der Umschlag ist der gleiche. Das ist praktisch also eine detailgetreue Übersetzung aus dem Englischen, wo man auch halt alles übernommen hat. Das Umschlagdesign, die Vorsatzseiten, das ist praktisch einfach nur die, man sagt jetzt mal einfach nur in Anführungszeichen die Sprechblasen und dieses Vorwort übersetzt hat. Und das ist erst tatsächlich im Januar 23 in Deutschland erschienen. Also so alt ist es noch nicht, etwas mehr als ein Jahr. Cross Cult hat das rausgebracht, ein doch sehr bekannter deutscher Comicverlag. Die machen leider auch viel so woke Scheiße. Interessant, dass sie dann zwischendrin eben dieses Ding rausgebracht haben, was, das darf man sagen, würde ich schon sagen, keine woken Anklänge hat. Die Autoren sind ja durchaus frei, in ihre Adaptionen solche Dinge einzubauen. Kennt man ja durchaus oft. Habe ich jetzt hier nicht entdeckt.
Weiß nicht. Sie haben es auch im Vorwort geschrieben, dass sie sich bei der Inszenierung sozusagen, also der Umsetzung in Comicform an der Vision Richard Wagners, also vor allem natürlich an den frühen Opern, die inszeniert wurden im 19. Jahrhundert, orientiert haben. Das heißt, du hast da eben, wie man sich halt Wikinger im 19. Jahrhundert vorgestellt hat, zu sehen, also mit Hörnern, mit Flügelhelmen.
Odin, von Gulluar, der Zigarettenpackung.
Wotan nicht als schwarzer, behinderter Transsexueller, sondern
im Rollstuhl.
Sondern eben als Gandalf, als Zauberer mit Hut und Stock.
Ja, und irgendwie sehen alle so ein bisschen aus wie bei 300. Jeder hat irgendwie mehr Muskeln als sonst was. Aber darauf kommen wir vielleicht noch, auf diesen Stil. Also das Buch, um das mal abzurunden, ist ein Hardcover, ist klar. Festgebunden, 448 Seiten. Komplett farbig, auch ganz interessant. Wie gesagt, ich bin kein Comic-Mensch. Deswegen war mir das so ein bisschen neu, dass es jemanden gab, der für die Farben zuständig ist.
Ja.
Also Russell hat es gezeichnet und ein Herr, kann ich nicht aussprechen, hat sozusagen die Farben gemacht, hat das praktisch koloriert, wenn man so will. Ist ja ziemlich poppig gemacht von den Farben her, finde ich.
Ja.
Also schon ziemlich, ziemlich grell. Genau, und wir hatten es jetzt eigentlich schon gehabt. Es ist, wie gesagt, eine Comic-Adaption von Wagners Opernzyklus und es ist sehr, sehr werketreu. Also das darf man sagen. Es ist unterteilt in die vier Teile, das Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Also genauso wie auch die Oper. Und da will ich mal ausnahmsweise die Dresdner Morgenpost zitieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt neuerdings Comic-Experten sind, aber die schreiben: eine bis ins Detail exakte, liebevolle und künstlerisch wertvolle Interpretation, auch buchgestalterisch überaus gelungen. Da mag ich mich ausnahmsweise mal anschließen. Ja, das ist buchgestalterisch überaus gelungen. Das hat Hand und Fuß. Da sind die Vorsatzseiten liebevoll gestaltet, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Vorsatz- und Nachsatzseiten, dass wenn man das Buch aufschlägt, diese etwas dickeren Seiten am Anfang. Der Schmutztitel ist gut gemacht. Also es ist rundum stark. Also der ist rundum stark gemacht. Da sind keine handwerklichen Fehler. Da ist nichts irgendwie schlecht zu lesen. Das ist wirklich, muss man den Cross-Cult-Menschen zugestehen, beziehungsweise die haben es ja eigentlich nur übernommen. Meinetwegen Dark Horse Comics. Das ist rundum gelungen. Das hat Hand und Fuß. Das hat ein Lesebändchen in Gold. Hammer. Also so sollen Bücher aussehen, muss man wirklich sagen. So muss ein gutes Buch für 49,99 aussehen. Dafür ist es eigentlich noch, ich will nicht sagen preiswert, aber das passt. Das ist echt gut gelungen. Ja. Und so viel vielleicht zum Äußeren des Buches. Und Volker, du wirst es mir verzeihen, wenn ich da noch kurz was anschließe. Also ich habe mir vorgenommen, bisschen was auch zum Hintergrund noch zu sagen. Ich musste das alles mir zusammentragen. Das heißt, wie gesagt, Craig Russell war mir kein Begriff. Dir vermutlich auch nicht.
Nö.
Ich habe mal mit unserem Kollegen Michael Schäfer da telefoniert, ob ich den im Podcast als Comic-Legende irgendwie bezeichnen darf.
Den Russell, nicht den Michael Schäfer.
Michael Schäfer hat noch ein bisschen Weg vor sich zur Comic-Legende. Aber nur um das mal zu sagen, also weil man sich vielleicht fragt, wer setzt sowas eigentlich um? Ja, also Ring des Nibelungen ist ja durchaus auch ein spezielles Thema. Dieser Craig Russell hat Hellboy gemacht, Sandman, Conan, Batman, Daredevil, Star Wars, Fables. Ich könnte jetzt weitermachen. Der hat zahlreiche Auszeichnungen in den letzten 50 Jahren bekommen, also auch die bedeutendsten Comic-Auszeichnungen, die ich natürlich alle nicht kannte, aber hat er alle abgestoppt, unter anderem eben auch für den Ring des Nibelungen. Also das ist auch prämiert in verschiedenen Kategorien. Und interessant ist halt zum Hintergrund, der hat 76, 77 als sein fünftes Werk überhaupt und schon mal zusammen mit Patrick Mason Parsifal gemacht.
Ja.
Also gab es einen Comic Parsifal, der war natürlich weitaus kürzer, nicht so ein Brett wie das Ding hier. Und dann hat er auch Siegfried and the Dragon gemacht, 1978 bis 79. Und er hat auch ein neueres Werk, Kill Raven. Da läuft in so einer postapokalyptischer Siegfried irgendwie rum.
Nicht schon wieder,
ja, und metzelt mit dem Schwert irgendwie in so einer zerstörten Welt rum. Also der hat irgendwie ein Faible dafür. Und er ist bekannt dafür, dass er in den 70ern mit verschiedenem Wagner-Material experimentiert hat. Also mit verschiedenen Wagner-Dingen sozusagen experimentiert, das, was ich eben vorgetragen habe. Und er ist aber nicht der Erste. Also es gab schon in den 50er Jahren, 1952, Adaptionen von Wagners Werk in der Comicwelt.
Aha.
Und ganz interessant, da hat mich auch der Kollege Schäfer drauf gebracht, es gibt noch American Gods. Das ist auch eine Comic-Reihe.
Ich dachte, das ist eine Serie auf Amazon.
Gibt's auch. Das ist auch eine Serie, genau. Und da gibt's auch eine Comic-Vorlage. Da geht's ja um so eine Art Götterkrieg, in dem dann auch Odin auftaucht, der als kämpfender Gott irgendwie gegen die neuen amerikanischen Götter irgendwie zu Felde zieht. Also das, im Prinzip gegen den Konsum, gegen den Fernseher und sowas. Und da ist eben auch Russell federführend beteiligt gewesen. Und vielleicht, um das abzuschließen, er sagte in einem Interview vor 12 Jahren der LA Times, dass er die Kulturgeschichte von Odysseus über Wotan bis zu Superman als Kontinuum betrachtet.
Ja, so.
Da mag man jetzt drüber. Aber das ist durchaus ein bisschen interessant für das, was wir am Anfang diskutiert haben, nämlich ob auch diese ganze Nibelungensage, das Nibelungenlied in irgendeiner Weise auch so einen europäischen Hintergrund hat. Aber ein Amerikaner lehrt uns, dass es wohl so sei. Ja, das du
beteiligst
also
dich also auf der falschen Seite beim Kulturkrieg mit dem Westen.
Genau, ich bin sozusagen der Meinung, dass Wotan und Superman das Gleiche sind. Und ja, also es gibt, wie gesagt, wirklich zahlreiche Wagner-Interpretationen in der Comicwelt, eigentlich nahezu in jedem Jahrzehnt. Es gibt Thor, The Sword of Siegfried, es gibt Sigurd von Hans-Rudi Wäscher, ein Deutscher. Es gibt, da kämpft er übrigens Siegfried gegen Dinosaurier, auch interessant.
Ja, das liegt ja auch nahe.
Es gibt The Ring of the Nibelung, sogar von DC Comics. Und eine besondere Empfehlung von Michael Schäfer ist Siegfried, eine Trilogie von Alex Ellis. Kann man also bei Hydra Comics im Shop kaufen. Wer also sich jetzt nach diesem Podcast nicht nur, was ihr natürlich alle machen werdet, als Belohnung für unsere 100. Episode Der Ring des Nibelungen von Craig Russell bei uns kauft, könnt ihr auch bei den Kollegen von Hydra Comics nochmal, ja, Siegfried von Alex Ellis, ist relativ schwer auszusprechen, weiß auch kein Mensch, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weiß nicht, ob er es selber weiß.
Beides.
Ja. Ja, wie auch immer, Volker, das war jetzt mein kleiner Monolog zu dem Hintergrund, weil ich es immer ganz interessant finde, wer hat das gemacht, und ich finde es eben schön, dass dieses, das ist im Prinzip wie so ein, ich will nicht sagen Abschlusswerk von Russell ist, aber der hat sich eben schon in den 70er Jahren mit dem Ring des Nibelungen beschäftigt, hat schon in den 70er Jahren dazu Comics gemacht, hat durch seine Zeit hinweg als berühmter Zeichner sich immer wieder mit diesem Stoff der Mythologie beschäftigt, mit dem germanischen Grundstoff, wenn man so will, und eigentlich eine schöne Sache, und da kann man jetzt eben drüber diskutieren, weiß nicht, was du meinst, ob man das so einem Werk dann eben auch anmerkt. Also ob das so eine Auftragsarbeit ist, wo man irgendeinen Zeichner fragt oder Autor, mach mal bitte was dazu, weil das gerade irgendwie en vogue ist. Oder ob man halt eben schon merkt, dass dieser Russell hier versucht hat, irgendwie so mal so ein Brett uns um die Ohren zu hauen, wo er eben schon viele Jahre mit Erfahrung hat. Ne? Schwer zu sagen.
Das Ding ist halt, also ich bin ja immer ein großer Freund von Dekonstruktion, wo ist die Daseinsberechtigung letztendlich? Die Daseinsberechtigung ist für mich gegeben, weil ich Opernscheiße finde und keine 24 Stunden Zeit habe, um mir im Prinzip die 4 Opern von Richard Wagner zu geben.
Aber wir könnten bei den Bayreuther Festspielen mal randalieren.
Falls wir es da auf die Gästeliste schaffen, was eher unwahrscheinlich ist. Außer es hört jetzt gerade jemand zu, der da irgendwas zu sagen hat.
Das geht schon irgendwie.
Das heißt, du kannst so diese Wagner-Geschichte auch eben, ohne jetzt irgendwie das zu verblöden, so wie Wagner, wenn er wahrscheinlich Comics gezeichnet hätte, das in Comicform pressen, eben nachlesen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also ich kannte den Ring des Nibelungen vorher nicht, weil ich, wie gesagt, Opern relativ scheiße fand.
Fand? Bis du Apocalypse Now gesehen hast.
Ja, auch bekannt natürlich inszeniert von Richard Wagner, der im Vietnamkrieg, glaube ich, als Veteran gekämpft hat. Dafür hat es eine Daseinsberechtigung. Aber natürlich könnte man natürlich auch die Frage stellen, ob dieser Comic uns in der heutigen Zeit was zu sagen hat. Richard Wagner hat ja genau den Satz. Er hätte ja auch einfach das Nibelungenlied zur Oper machen können. Er hätte ja auch einfach sagen können, ich nehme jetzt detailgetreu jede einzelne Sage aus dem nordischen Raum, die ich finden kann, und setze sie als einzelne Oper um. Mhm. Da gibt es ja viele, und er würde bis heute weiterschreiben vermutlich. Aber er hat sich ja für einen anderen Weg entschieden, sondern diesen Sagenschatz zu nehmen und als Szenario herzunehmen für einen Opernzyklus, der nochmal was, eine ganz andere Botschaft hat. Eben, wie ich das vorhin gesagt habe, es geht eben hauptsächlich vor dem Hintergrund der Deutschen Revolution mit Siegfried als freien Manne, der da eben aufsteht und sich auch gegen die Götter auflehnt, was so ein bisschen an Prometheus erinnert. Mhm. Und natürlich einer ganz heftigen Kapitalismuskritik einher, die eben im ursprünglichen Sagenschatz eben nicht so war. Und das hätte man natürlich auch in Comicform machen können. Das heißt, man hätte auch hier sagen können, ich nehme jetzt den Sagenschatz oder ich nehme nur den Ring des Nibelungen und mache damit was ganz Eigenes und erzähle eine eigene Geschichte.
Ja, das ist ja, was du auch fragen wolltest oder was du auch aufgeschrieben hast, ob das legitim ist, das so umzusetzen.
Ja, 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 das ist also noch, das war ja auch vor allem die Frage so in das, wie sagt man da, ins Art-Design. Also ob es jetzt legitim ist, eine Geschichte so zu zeichnen, wie Richard Wagner sich das gedacht hatte, also mit diesen Wikingerhelmen und Flügelhelmen und so, wo man ja heute weiß, dass es historischer Quatsch ist.
Ja.
Ob es da zum Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, gut, wir nehmen einfach nur das Libretto von Richard Wagner her, also alle Texte und die ganze Geschichte bleibt gleich, aber wir ziehen den halt historisch korrekte Kostüme an im Comic. Das hätte man ja auch sagen können, aber es war ja bewusst an diesen Wagner-Style von 1800 Schieß mich tot angelehnt.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir haben das Thema ja schon relativ häufig diskutiert, wenn es um Filme ging.
Ja.
Inwiefern das legitim ist, irgendwas entweder, ich sag mal, modern zu verhunzen. Also irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt eine Geschichte aus dem Mittelalter und was weiß ich, steck die alle in Turnschuhe und Käppis und sag jetzt irgendwie, das ist meine moderne Interpretation und die sprechen jetzt alle Türkisch für Anfänger. Und am Ende ist das halt die Neuinterpretation von Schlag mich tot, ne? Von sonst was, von Grimms Märchen oder so.
Ja.
Und auch wenn ich denke, dass es eine künstlerische Freiheit in diesen Dingen geben muss, muss sowas am Ende gelingen. Jetzt kann man natürlich wieder die Frage stellen, wann ist was gelungen und so weiter, aber wir sind ja keine Subjektivisten, sondern natürlich gibt es das Schöne, natürlich gibt es irgendwo das Ästhetische, das will ich schon meinen, und man merkt schon, wann was verhunzt ist. Also das ist keine, ist natürlich eine Frage der Diskussion, aber und deswegen finde ich das schon gut. Also man kann jetzt sagen, das ist langweilig. Also sagen, das ist ja der Klassiker so von diesen Linksliberalen. Na ja, meine Güte, jetzt hat er das Ding hier umgesetzt. Das ist alles, wie Wagner das gewollt hätte. Wo ist denn da der Kick? Wo ist denn da das Besondere? Wo ist denn da die künstlerische Leistung? Aber ich sag's mal auf Neudeutsch, das Ding knallt einfach. Das sieht gut aus. Ja, dann hat der Wotan eben so einen Helm auf, der irgendwie manchmal auch so ein bisschen übertrieben wirkt. Aber ja, Mann, also ich find's gut, ich find's super.
Ja, das ist ja gerade das Ding. Das Problem ist ja, wenn der Schreiber und der Zeichner überlegt hätten, wie hätte man denn eine moderne Geschichte in diesem Szenario umsetzen können, dann wäre es vermutlich riesige Scheiße geworden, weil dann eben man sich überlegt hatte, ja, warum sind denn alle weiß? Es spielt doch gar nicht die Realität wieder und so weiter, ne? Dann hätte man vermutlich darauf abgestellt und nicht auf was anderes. Mhm. Und für das, was es sein will, dieser Comic, ist es natürlich sinnvoll, dass man genau mit diesem 19. Jahrhundert Wagner Artstyle arbeitet, weil es nichts anderes sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gedacht war, ja, das können jetzt alle lesen, die vorher die Oper nicht angeschaut haben. Und ja. für mich ja auch hat es seinen Zweck damit erfüllt. Du würdest ja auch so ein Kram sonst nicht anbieten. Ne?
Der Verlag sagt ja auch in seinem sehr, sehr schwachen Verlagstext zum Buch, weil die selber anscheinend nicht so richtig wissen, warum sie das übersetzt haben, trotzdem richtig, dass es zeigt, dass das Medium Comic, das kann man jetzt auch auf verschiedene Dinge natürlich übertragen, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber dass es die Macht hat, bestimmte Dinge darzustellen, einzuführen, zu erklären. Also jemanden wie du, der sagt, Oper ist gar nichts für mich, aber das Ding gebe ich mir und dann habe ich ungefähr eine Ahnung zu 95%, weil es eben sehr detailgetreu ist, was steht da eigentlich drin oder was wollte Wagner uns irgendwie sagen. Und dadurch, dass die Jungs auch noch dieses Design von Wagner irgendwie relativ stark übernommen haben. Also jetzt kann man jetzt immer diskutieren, die Schöpfer finden sowas ja immer schlecht. Tolkiens Sohn hat sich auch immer verwehrt gegen die Filme, sich die irgendwie anzuschauen oder so. Also Christopher Tolkien und jetzt kann man auch nur mutmaßen, ob Wagner sowas hätte gut gefunden. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt, aber es ist irgendwie schon auch ein, ja, wie sagt man, wir haben dem Künstler Richard Wagner da, glaube ich, schon gewissermaßen auch Respekt gezollt. Und nicht gesagt, wir machen da jetzt irgend so eine moderne Scheiße, auf Deutsch gesagt, draus.
Ja.
Wo am Ende noch, die hätten sich nie getraut, irgendwelche Transen oder so reinzutun. Aber man kann das auch anders verhunzen, ohne dass man das übertrieben woke macht. Und hier sind halt krasse Dinger schon drinnen, ne? Also, ich habe das hier gerade aufgeschlagen, wo Wotan auf dem Pferd sitzt und hinter ihm einen Wirbelsturm und fragt, wo ist Brünnhilde? Das sind riesige, ja, man im Film würde man sagen, irgendwie Großaufnahmen. Mhm. Die ganze Seite voll mit Zeichnungen und mit einer Zeichnung. Und die Frage nach Ästhetik und also Schönheit und Hässlichkeit, die ist hier drin auch sehr präsent. Also ich meine, wie Alberich hier dargestellt wird, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen. Und wie die Götter und alle dargestellt werden. Also es ist schon, ich will nicht sagen schwarz-weiß, aber die Nibelungen sehen halt auf eine gewisse Art aus und die Götter sehen auf eine gewisse Art aus.
Ja, ist ja auch sinnvoll.
Ja, ja, aber hätte man noch anders machen können. Also das ist schon ein krasser Gegensatz, ne?
Genau, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja das Problem, dass es sozusagen dann mit der ursprünglichen Aussage von Wagners Ring des Nibelungen gar nicht mehr zusammengefasst hätte, weil es ja im Prinzip eine Gegenüberstellung von Liebe und Kapital ist.
Ist übrigens, nur um das nochmal, um mein profundes, recherchiertes Wissen nochmal anzuführen, nochmal vielleicht eine ganz interessante Parallele an der Stelle. Also wir hatten ja kurz über die Bayreuther Festspiele beziehungsweise die Richard-Wagner-Festspiele schon gesprochen, also dass wir dort randalieren wollen. Ja. Und die finden ja mit Unterbrechung seit 1876 statt.
Mhm.
Ja? Und seit 51 dann jährlich.
Ja.
Seit 1951. Die dauern rund einen Monat und behandeln eben die letzten 10 Opern Wagners.
Ja. Mhm.
Und interessant ist, dass die Witwe von Wagner, Cosima Wagner,
ja,
dass die Festspiele nach seinem überraschenden Tod ja leitete,
ja,
und 1886 dann auch selbst Regie führte.
Mhm.
Und die hätte vermutlich ihre Freude gehabt mit Russell und Mason, weil die hat sich gegen jede Art von Veränderung gestellt. Also hat wirklich gesagt, das muss, ich will nicht sagen, jedes Jahr gleich aufgeführt werden, aber die war da auch, die Werktreue ist sozusagen das Wichtigste. Und der Sohn Siegfried Wagner, auch übrigens interessant, dass der Siegfried heißt,
ja, klar,
der übernimmt dann 1908 und dann folgen so die ersten Modernisierungen. Jetzt vermutlich auch nicht, ohne dass ich ein Kenner wäre, in riesigem Maße. Und weil wir es jetzt gerade hatten von Mason und von Russell, heute gibt es ja da zahlreiche Interpretationen, wenn ich das meinte hier, Basecap und Turnschuhe. Und 2022 hat nämlich Valentin Schwarz, der auch jetzt gerade wohl wieder zuständig ist, sozusagen für die Aufführung dort, hat der Rheingold war ein kleiner Junge und der Lindwurm war ein alter Mann. Und das Publikum hat dann wohl zahlreich gebuht. Also es gab da, ich will nicht sagen eine Klar, so wie wir ihn ausgerufen hätten, aber es gab da großbürgerliche Schmähung für seine Aufführung. Da kann man jetzt reininterpretieren, was man will.
Was erstmal gut ist.
Aber was gut ist, aber das ist interessant. Also, dass es schon irgendwie eine Parallele gibt zwischen diesem Comic-Buch, wenn man so will, und auch zwischen diesen Festspielen.
Das ist ja die grundsätzliche Frage des Kulturkonservatismus. Also, wenn wir jetzt die Festspiele machen würden, wenn ich das machen würde, würde ich übrigens mich weigern, überhaupt jemals eine Oper anzuschauen, weil ich das einen Scheißdreck interessiert. Aber was ist das, was die Leute wollen? Die Leute wollen ja keinen modernen Scheiß. Also abgesehen, das Problem von den Festspielen ist ja vielleicht auch, dass dort hauptsächlich so Leute wie Söder rumrennen. Also hauptsächlich, um sich dort fotografieren zu lassen, weil es so ein hippes American Psycho-mäßiges Event ist, dorthin zu gehen und nicht, weil sie Wagner jetzt so geil finden.
Gibt's sicherlich auch.
Aber, ja, aber ne? Das Problem ist eben, dass wenn du dort nur 100 normale Leute einladen würdest, dann würden die wahrscheinlich eine Inszenierung vom Ring des Nibelungen, die ähnlich am Comic an den ursprünglichen Inszenierungen dran ist, sehr, sehr begrüßen, weil es dann atmosphärisch ist, weil sie sagen, es passt alles zueinander und nicht so einen durchdekonstruierten Müll. Mhm. Das Problem ist aber, wenn wir dort was zu sagen hätten, das ist ja kein künstlerischer Ansatz, dort jedes Jahr immer dieselben Inszenierungen von 1900 so und so, sag ich mal, Kitsch zu reproduzieren. Mhm.
Das heißt, du kannst ja trotzdem werketreu bleiben.
Ist die Frage.
Ja, du musst die Leute ja nicht in Turnschuhe stecken, damit das irgendwie eine Neuinterpretation ist. Du kannst, glaube ich, schon diverse Dinge ändern, aber du musst halt den Grundcharakter des Werkes schon irgendwie beachten. Also es kann halt kannst nichts anderes draus machen, dann musst du ein eigenes Werk schreiben. Es ist natürlich schwierig, ich meine, wenn das jedes Jahr aufgeführt wird und jeder Macher, jeder Leiter steht wieder vor der Frage, wie kann ich nochmal in die Presse kommen, weil ich es anders gemacht habe. Da vielleicht liegt auch das Grundproblem darin. Ne? Also sowas brauchst auch nicht irgendwie irgendeinen Film hernehmen und sagen, bitte jedes Jahr einmal neu verfilmen. Ja. Was soll denn noch kommen?
Ja, es ist halt ein Event geworden.
Ja. Gut, aber kommen wir vielleicht davon weg, kommen wir nochmal zum Inhalt. Du hast ja den Begriff Kapitalismuskritik eingeführt, den du ja gerne nutzt.
Ja, für alles übrigens.
Für alles. Warum? Also wo ist im Ring des Nibelungen die Kapitalismuskritik drin?
Naja, der Ring wird ja geschmiedet in einer hässlichen Höhle, ganz tief unter der Erde, von jemandem, der der Liebe entsagt hat. Also das ist sozusagen der Grund, warum er jetzt dieses mächtige Objekt, das mächtigste Objekt der Welt, so mächtig, dass es sogar Wotan an sich reißen möchte. Nur er kann es herstellen aus dem Grund, weil die Rheintöchter ihn ausgelacht haben und er deswegen der Liebe auf immer entsagt. Und Wagner setzt dem ja sozusagen die Figur des Siegfried entgegen, der eben sich letztendlich davon nicht beeinflussen lässt. Das ist ja zum Beispiel auch sogar Wotan selber, der Gott, ist nicht frei von dieser Anziehungskraft dieses Ringes. Und der Ring als Symbol für die Reichtümer, für Kapitalmehrung, das ist in meinen Augen schon sozusagen das vordergründigste Motiv in diesem Ring des Nibelungen. Und eben halt dem Siegfried, der dem entgegengesetzt wird, der letztendlich in der Lage sein muss, sich davon frei zu machen. Hm. Und natürlich auch durch diese Vereinnahmung. Also Siegfried wird ja letztendlich nur eingesetzt, um dann Wotan letztendlich doch vielleicht nochmal den Ring bescheren zu können. Also es soll so eine Art Finte sein.
Aber ist das nicht eher eine Frage nach Macht?
Auch. Es ist ein komplexes Thema. Also es ist nicht nur Kapitalismus. Es ist auch eine Frage nach Macht. Ich hatte es ja vorhin gesagt mit dem Prometheus, dass es ja auch so einen Einklang hat. Also derjenige, der sich gegen die Götter auflehnt, die alles wissen und ziemlich viel können. Und ein einfacher Mensch steht sozusagen dagegen auf und kämpft gegen die und geht natürlich zugrunde. Aber er hat es wenigstens mal gemacht. Prometheus hat ja auch den Göttern das Feuer gestohlen, worüber die ja sehr, sehr sauer waren. Mhm. Das heißt, ich sag mal so, wenn man jetzt die gängigen Interpretationen durchliest, dann ist das halt sozusagen das Symbol der deutschen Revolution. Also du hast da die Herren, das sind die Götter, das sind, ist der Adel, das ist aber auch dieses reaktionäre, festgefahrene Denken nach dem Wiener Kongress, also die, wieder die Wiederherstellung ja, des Gottesgnadentums. Und diese bürgerliche, liberale Schicht, zu der Wagner auch gehört hat zu der Zeit, die hat sich eben dagegen aufgelehnt. Und Siegfried ist dafür ein Symbol, kann man sagen. Es geht nicht nur um Kapitalismus, aber es hängt schon ein Stück weit miteinander zusammen. Mhm.
Ja, interessant. Habe ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also habe ich nicht drüber nachgedacht bisher. Ich
lese gerne Wikipedia-Artikel durch.
Ja, das ist gut. Nee, das ist, für mich war das vor allem immer, also jetzt nur von der Lektüre in Anführungszeichen dieser Graphic Novel, vor allem so dieser Kampf auch, ja, es klingt sehr banal, aber des Ästhetischen gegen das Niedere so irgendwie, ne? Das ist natürlich auch eine sehr einfache Interpretation des Ganzen, aber wenn du so diese Bilder anschaust und so weiter.
Aber Ästhetik ist ja im Prinzip letztendlich das dem Kapitalismus maximal entgegengesetzte, weil es ja sozusagen keiner Logik im Sinne des Geldes verfolgt, sondern.
Also du denkst, der Alberich steht für den Krämer gewissermaßen.
Ja, natürlich.
Ja, der sozusagen sich ein Mittel der Macht schmiedet, weil er selber nicht in der Lage ist.
Das ist ja das Schöne, es verzichtet ja eigentlich so auf ganz, ganz harte Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also der Alberich ist ja nicht die Verkörperung des absolut Bösen. Ja. Er ist ja auch ein genialer Schmied, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Diese Art von Figuren, die treffen wir öfter, die kommt ja auch aus der Sagenwelt der Götterschmiede. Wir haben sie zum Beispiel bei Tolkien auch. Ich habe seinen Namen ist leider vergessen, aber im Silmarillion taucht eben der dunkle Elf, der dunkle Elb auf, der auch ein schwieriger Charakter eigentlich ist und letztendlich auch für ein ganz, ganz großes Unglück letztendlich verantwortlich ist. Aber er ist eben auch ein genialer Schmied, der Sachen herstellt, die niemand herstellen kann. Sogar Wotan selber kann ja den Ring der Nibelungen nicht schmieden. Er hat die Macht dazu nicht. Das Können fehlt ihm einfach. Mhm. Und das ist halt nicht so einfältig, sage ich mal, gezeichnet. Es ist schon sehr deep, wie wir sagen würden.
Ja, das ist auch greift ja auch ein bisschen das auf, was wir in vergangenen Podcasts oft, ich muss nochmal darauf zurückkommen, zu Filmen hatten. Du hattest das oft kritisiert, diese einfache Gut und Böse Darstellung. Dass das sozusagen ein falscher Ansatz sei, Dinge so einfach zu zeichnen. Also es gibt das Gute, es gibt das Böse und es gibt da keine Zwischenschichten und keine tieferen Überlegungen in dem Ganzen, sondern das ist das Licht gegen das Dunkel. Und das ist interessant, das war sozusagen im Nationalepos der Deutschen auch, wir können das aufs Nibelungenlied durchaus übertragen, denke ich, nicht nur auf den Ring des Nibelungen von Richard Wagner, diese einfache Zeichnung nicht sehen. Natürlich in manchen Charakteren vielleicht schon, ist ja auch vollkommen legitim, aber dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist und das um den Begriff, diesen altertümlichen Begriff nochmal herzunehmen, mit dieser deutschen Volksseele doch sehr gut korrespondiert.
Ja, klar.
Und auch der Geschichte unseres Volkes sehr gut korrespondiert, dass es eben diese harten Brüche gibt, diese Tragik vor allem, ne? Sagen ja auch viele, also gibt es auch Stimmen der damaligen Zeit, als ich zum ersten Mal im Ring des Nibelungen war, ich glaube, das ist sogar von Gerhard Hauptmann oder was, dann da habe ich, diese Tragik werde ich ewig mit mir rumschleppen oder irgendwie sowas. Also diese, ja, es ist einfach eine.
Du meinst von Gerhard Hauptmann über Ring des Nibelungen?
Ja, ja, natürlich, über den Ring nach seinem Besuch. Aber das ist also eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte und das ist, glaube ich, was uns auch gefällt. Und das ist ja tatsächlich dieser Comic auch. Also der zeichnet das ja einfach nach, ne? Aber der kriegt das gut hin. Ja. Und ich war aber trotzdem, ich will nicht sagen überrascht, aber es gibt durchaus, ich habe das ja schon mal gesagt, sehr viele Bundesbürger, die damit gar nichts anfangen können. Also nicht mal vom Begriff tatsächlich.
Ja.
Und du hast ja auch so ein bisschen vorab die Frage in den Raum gestellt, ob man das unseren Kindern, und das ist ja eine wichtige Geschichte, irgendwie mitgeben sollte und warum. Ja. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte natürlich in diesem Podcast auch noch ein bisschen Werbung für was anderes machen. Muss ja sein.
Ja.
Das habe ich auch in Social Media schon getan. Es gibt Die Nibelungen, heißt das. Das ist ein Kinderbuch. Im Gegensatz zu unserem Comic, den wir besprochen haben, nicht besonders dick, auch zwar als Hardcover gebunden.
Ja, aber Comics sind ja auch für Kinder, deswegen.
Ja, hier steht nicht mal eine Seitenzahl. Guck mal an, das sind vielleicht 30 Seiten oder so.
Das finde ich gut, ich finde Zahlen scheiße.
Ja, das merke ich schon. Aber das ist
Achso, ich habe es ja auch hier.
Auch ganz interessant aus dem Überreuter Verlag. Das ist leider Gottes auch ein Verlag, der sehr, sehr viel woken Mist produziert. Aber das ist hier gerade, wir haben die 14. Auflage, was dafür Pate steht, dass es durchaus ein bisschen verkauft wurde. Und geschrieben hat das Hertha Kratzer, eine Frau aus Österreich, die 1940 geboren ist. Möglicherweise aus diesem Grund nicht so woke dargestellt, wie man es erwartet. Auch eine absolute Empfehlung. Zeichnet eben das Nibelungenlied nach, nicht den Wagnerschen Zyklus. Und ja, ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung mit den eigenen Kindern berichten. Ja, also ziemlich radikal in seiner Darstellung, also was die Zeichnung betrifft, ziemlich oldschool. Nimmt kein Blatt vor den Mund, also man muss selber so ein bisschen gucken, ob man das, was man so für ein Kind hat und ob man sich da rantastet und so weiter und so fort. Aber eben auch eine Empfehlung, was wir, muss ich sagen, sehr, sehr gut verkauft haben. Also nach der Empfehlung, die ich da ausgesprochen habe, haben wir sehr viele Exemplare von Die Nibelungen verkauft. Ist ein sehr, sehr schönes und gutes Kinderbuch, was ich jedem empfehlen kann, auch vielleicht an Verwandte zu verschenken und so weiter und so fort, wenn man noch nicht so alt ist und eigene Kinder hat. Aber da stellt sich natürlich dann die Frage, die du auch notiert hast, Volker, warum sollten wir unseren Kindern, Enkeln, Verwandten das Nibelungenlied, meinetwegen auch den Ring des Nibelungen von Wagner, warum sollte man denen das überhaupt näher bringen? Weil man könnte ja auch sagen, naja gut, das ist eine ganz nette Geschichte irgendwie. Steckt auch einiges drin, ist nett zu lesen, aber dann könnte ich den ja im Endeffekt auch jeden Ken Follett-Roman irgendwie empfehlen oder so, ne?
Naja, das ist ja das Schöne, dass es eben so viele Dimensionen hat. Also es kann für Kinder erstmal auf einer ganz einfachen Ebene anregend sein, nämlich halt diese Welt von Rittern und Drachen, die spannend ist und wo man natürlich auch seine eigene Fantasie dann spielen lassen kann. Und je älter man wird, desto mehr Facetten entdeckt man an dem Ganzen. Also ich habe es ja schon im einleitenden Monolog kurz gesagt, du hast eben diese geschichtliche Komponente, dass es die Burgunder wirklich gab in der Völkerwanderungszeit, dass die untergegangen sind in einer großen Schlacht, dass es ja auch Attila, also Etzel, wirklich gegeben hatte,
Hunden, ja.
Dass das eine Geschichte ist, die in Deutschland spielt und sozusagen den Raum ein bisschen durchmisst, der eben zu der Zeit relevant war und für uns heute immer noch relevant ist, dass es sprachlich interessant ist, also Thema Mittelhochdeutsch, das haben wir heute noch gar nicht gesagt, dass das Nibelungenlied natürlich auch auf Mittelhochdeutsch lesbar ist und auch anschaulich zeigt, wie sich Sprache verändert, wie wir uns verändert und letztendlich eben, und das halte ich für das Wichtigste, eben diese kulturelle Dimension, wie Germanen gedacht haben, was die von Wertekompass hatten, was das Mittelalter damit gemacht hatte, was aber eben, was Hagen eigentlich bedeutet, nicht mit dem, was er tut sozusagen, sondern für das, was er steht. Wofür steht ein Rüdiger, der im Nibelungenlied eben eine wichtige...
Antonio Rüdiger.
Ja, auch ein bekannter Deutscher.
Ist ein Fußballspieler, Volker.
Ja, schon mal gesehen. Also ja. Nicht bei Nacht, aber... Es ist halt... Es sagt halt sehr, sehr viel über uns Deutsche eben aus, wie ich am Anfang gesagt hatte. Und du hast eben über diese durchaus spannende Handlung eben die Möglichkeit, das auch Kindern mitzugeben. Mal abgesehen davon, dass es Allgemeinwissen ist.
Ja, das ist auch eine interessante Sache. Du hast den Begriff der Werte ja angeführt. Der Begriff der Werte ist natürlich ein sehr schwieriger.
Ja.
Aber das ist auch eine interessante Komponente. Das denke ich eben auch. Also du hast halt in heutigen Kinderbüchern, um mal diesen Sprung zu diesen Kinderbüchern eben zu machen, ja, Dinge, die da gelehrt werden, dass immer das Nachgeben, immer das die andere Wange hinhalten, gewissermaßen, immer das...
Kein Streit
und das Nibelungenlied. Und das ist ja auch der Grund, warum, du hattest es erwähnt, ich glaube, die Landesregierung in Rheinland-Pfalz gesagt hat, bloß nicht zu hochwerten, hier geht es um Kampf und Vernichtung und Tod und Mord. Und na klar kann man sich jetzt die Frage stellen, will ich meine Kinder, also ich kann da keine Leseempfehlung aussprechen, vielleicht ab 6 Jahre oder so, je nachdem, wie das Kind halt so drauf ist, ob man eben das Kindern so zumuten will, dieses, oh, dann wird der erschlagen und ich meine, da werden ja Köpfe von Kindern abgetrennt und dann werden welche abgemetzelt. Aber da sind ja auch Dinge drin, die sind entscheidend. Du hast diesen Begriff der Nibelungentreue ja heute schon eingeführt. Das ist aber nicht das Einzige. den Begriff der Ehre. Der Begriff der Ehre ist doch einer, der ist heute vollkommen verloren gegangen. Dann fragen dich irgendwelche linksliberalen, hey, was soll eine Ehre sein? Definier das mal. Lässt dich lieber verprügeln, als dich zu entschuldigen oder was? Und, ja. Und Kriegerehre, das ist auch so ein Begriff, der in Zusammenhang mit dem Nibelungenlied und auch dem Ring des Nibelungen eben steht. Wir lassen uns sozusagen lieber umbringen, als die Idee zu verraten, um das mal sozusagen ein bisschen pathetisch auszudrücken. Das sind natürlich schon Dinge, auf dem Posten stehen, ja, der letzte Posten sein. Solche fast schon mythischen deutschen Eigenschaften, die heute verloren gegangen sind, zu sagen, wir sind die letzte Bastion, ja, und das kannst du natürlich auch dann, um wieder auf die Erwachsenen zu kommen, durchaus auch übertragen auf das Hier und Jetzt, ohne dass ich natürlich zu sehr interpretieren und rausziehen und politisch nutzbar machen will. Das ist ja immer eine schwierige Sache, aber natürlich ist das Nibelungenlied auch eine Erzählung der Treue zum Herrn, also nicht zum als Knecht sozusagen, sondern zu seinem Herrn, also Hagen, zur Ehre des Hofes, zur Ehre der Nation meinetwegen, aber gleichzeitig eben auch irgendwie der Verrat, also zu sagen, ich steche jetzt irgendeinem von hinten einen Speer durch die Brust oder durch den Rücken.
Ja, das ist zwiespältig, ja.
Genau, das ist zwiespältig und das ist sowohl für Kinder als für Erwachsene natürlich eine anregende Geschichte, auch über die Dinge nachzudenken. Gut und böse, darf ich eigentlich einen von hinten meucheln, wenn es sozusagen die Ehre meines Herrn rettet oder die Ehre des Hofes oder meinetwegen dazu führen kann, dass die Nation überlebt? Was für Mittel sind erlaubt? Also in dem Nibelungenlied und auch im Ring des Nibelungen von Wagner, was eben auch eine gute Sache ist, sind so viele Sachen enthalten, ist einfach unglaublich wertvoll. Und da musst du erstmal irgendein Werk auftun. Ich meine, das ist ja nur auch kein kleines 100-Seiten-Dingchen, was da mithalten kann. Ja, wir hatten es ja, ich hatte es ja mal kurz angedeutet, bei Tolkien im Herrn der Ringe, aber auch in sonstigen Publikationen. Wir hatten heute das Thema kurz vorweg, Tolkien und Beowulf, ist ja auch eine interessante Geschichte. Tauchen ja Figuren in Anführungszeichen wieder auf. Also man hat den Eindruck, dass es Alberich und Gollum, dass Wotan als Wanderer mit Stock und Hut hier in dem Ring des Nibelungen von Wagner so ein bisschen an Gandalf erinnert. Will die Vergleiche gar nicht aufmachen, weil die meistens hinken und das auch nicht sicher ist, ob das überhaupt so ist. Aber ist natürlich auch eine Inspirationsquelle für ganz andere große Geschichten gewesen.
Ja.
Bis heute. Also da kann man sicherlich noch hunderte andere Beispiele, nur Herr der Ringe ist natürlich für uns beide das Naheliegendste, was man vielleicht auch gut kennt. Ja, du hattest ja jetzt noch abschließend die Frage so ein bisschen notiert, welchen Zweck solche Sagen und Märchen haben.
Ja.
Märchen ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, vielleicht.
Eigentlich nicht, aber.
Meinst du nicht?
Nee. Also die. Wir hatten es im Vorgespräch ja kurz mit dem Dornröschen, was ja letztendlich auch von diesem Brunhilde, von dieser Brunhilde-Saga schöpft.
Mhm.
Also und vermutlich eben auf die eine oder andere Weise eben von den Märchensammlern in der Form abgeschwächt wurde, dass es eben kein Feuerring mehr ist, der sie beschützt, sondern eben nur noch ein Dornenwall.
Mhm.
Aber das hat schon irgendwie denselben
Vibe.
Vielleicht auch nicht, aber es ist natürlich auf eine ganz andere Ebene nochmal runtergebrochen.
Ja.
Und das gehört natürlich auch mit dazu. Und das ist ja das, was sozusagen uns das Ganze lehren soll, dass es eben nicht immer ganz einfach ist, dass eben dass alles einen Teil seiner Berechtigung hat, dass das alles mit dazugehört. Du kannst eben nicht nur sagen, das Nibelungenlied, das ist deutscher Nationalepos, aber Märchen sind alle Dreck, sondern das gehört alles mit dazu, weil es sich immer beeinflusst hat. Und es hat ja auch funktioniert auf ganz anderen Ebenen. Natürlich können wir jetzt den Ring des Nibelungen keinem Fünfjährigen erzählen. Du kannst ihm Märchen erzählen.
Mhm.
Warum nicht? Und dafür sind die auch da. Also mal abgesehen von so sekundären Faktoren, was Märchen ja eigentlich machen sollen, also lehrreich und sowas. Das gehört schon alles mit dazu. Man muss es, denke ich, auch seinen Kindern mitgeben. Du kannst es nicht immer nur auf eine Sache runterbrechen. Und es ist eben das Grandiose, dass man sich sozusagen von den Märchen dann irgendwann entwächst, aber sie als Grundlage immer noch da hat, aber dann eben im Nibelungenlied noch ganz andere Dimensionen entdecken kann.
Zumal es gibt ja in der Geschichtswissenschaft auch diesen Begriff der Oral History.
Ja.
Und gerade die germanischen, also da hatten wir es ja auch von, die Geschichte der Germanen, in Anführungszeichen, ist ja auch eine nicht niedergeschriebene Geschichte.
Ja.
Ja? Und es gibt ja sowas wie eine Art Volksgedächtnis, wenn man das so nennen will.
Ja.
Und du sagst es, diese Märchen, Gebrüder Grimm, die Nibelungen, also die Nibelungensage, das Nibelungenlied, das alles ist ja ein großes Konglomerat. Natürlich kann man da einzelne Dinge rausnehmen, sagen, das gefällt mir nicht so gut, irgendwie was da irgendwie transportiert wird oder so. Aber das ist eben so ein großer Wissens- und auch Gefühlsschatz. Also wie Völker denken ja auf eine gewisse Art, Völker fühlen auf eine gewisse Art, Völker verhalten sich auf eine gewisse Art. Und natürlich ist sowas ganz, ganz, ganz stark geprägt von der Erzählung. Und Märchen sind am Ende ja auch Erzählungen. Das heißt, du musst sie ja nicht mal lesen. Du kannst sie als Kind gelesen haben, kannst sie erzählen. Kannst sie auszugsweise wiedergeben, kannst sie abwandeln. Der böse Wolf, ja, woher kommt das? Ja, das ist, jedes Kind kennt noch heute meistens den bösen Wolf. Das hat natürlich nichts zu tun mit dem wirklichen Tier, aber der steht für irgendwas. Und das sind so diese Dinge, das könntest du jetzt noch weiterspinnen auf andere Erzählungen, aber das ist das Ding. Also du kannst nicht sagen, das Nibelungenlied ist genial, aber die Gebrüder Grimm sind totaler Mist. Ja. Das hängt alles zusammen. Natürlich gibt es da Ausreißer, die man nicht gut finden muss, aber im Großen und Ganzen ist es sozusagen, ja, kann man jetzt fragen, bis zu welchem Jahr, bis zu welchem Datum, ob man sowas überhaupt festlegen kann. Aber das ist natürlich der große Erfahrungs- und Gefühlsschatz des eigenen Volkes, des deutschen Volkes, ganz, ganz klar. Es gibt dann noch ein paar europäische Mythen, über die man auch mal sprechen könnte, die sozusagen über die Völker hinweg, auch wenn es manchem nicht gefällt, sozusagen mit den Franzosen beispielsweise zusammen ähnlich sind. Natürlich die Sachen, natürlich Dinge, du hast es heute mehrfach erwähnt, die alten Griechen, wenn man diesen blöden Begriff verwenden will. Aber im Grunde genommen ist das sozusagen unser deutscher, explizit deutscher Erfahrungsschatz, Wissensschatz, um den uns ja auch sehr viele Völker beneiden.
Ja.
Ja. Tja, gut, das ist es, oder? Volker, das ist die 100. Episode.
Ja, ich wollte noch sagen, dass der Wolf wahrscheinlich für den Kapitalismus steht, aber das nur am Rande.
Wolf of Wall Street.
Ja, ja. Komisch, ne? Zufall? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Wer weiß, es wieder keiner. Gut, tja, Männer, Frauen, wenn es welche gibt, die zuhören.
Niemals.
Das war. Ciao.
Bis dann.